Es ist die Tatsache, dass es in der realen Welt massenhaft und massenweise solche Geschichten gibt, die Menschen durchleben müssen. So beispielsweise eine junge Frau, die heute etwa 23 Jahre alt ist. Ihre Eltern Bob und Ruth Chapman sind seit vielen Jahren an ihrer Mission tätig, kümmern sich um benachteiligte Menschen in dieser Welt. 1989 verlor sie ihre Brüder an einem Tag. Der eine war 10, der andere 6 Jahre alt an Malaria. Am 29. Januar im Jahr 2000 bestiegen ihre Eltern einen Airbus, der gleichen Tags an der Elfenbeinküste abstürzte. Ihre Eltern starben. So bleibt sie allein zurück. Warum traf es diese Menschen, die doch so aufopfernd für andere Menschen lebten? Wie viele unbeteiligte Menschen mussten am Donnerstag in Madrid sterben? Wie viel Elend und Leid bringt das in diese Familien hinein? Wer die Bilder gesehen hat, ist nur schon erschüttert von dem, was man da sieht. Ein Mann wird am Fernsehen interviewt, ein Spanier, er weint und sie fragen ihn, warum weinen Sie, haben Sie Schmerzen? Nein, sagt er, ich habe keine Schmerzen, aber was ich da gesehen habe, das ist so furchtbar. Warum traf all diese Menschen das Schicksal? Will Gott ihnen damit etwas sagen? Greift Gott vom Himmel herab ein, um das Leben von Menschen auf eine schiefe Bahn zu lenken und zuzuschauen, wie es ihnen geht? Hat er die Hand dieses Chirurgen gelenkt, der den Fehler machte, damit die Frau starb? Programmiert Gott den Lauf dieser Erde wie ein Videospiel, in dem er ständig Erdbeben, Wirbelstürme, Kriege, Terroranschläge und Schicksalsschläge, mit denen herum experimentiert? Belohnt oder straft er uns, die hilflosen Opfer, auf diese Weise? Täglich berichten Nachrichten, Zeitungen das unsägliche Leid in dieser Welt. Not und Leid bestimmen das Leben der Menschen, der meisten Menschen, mehr als Glück, Freude und Friede. Und so denkt mancher wie dieser Mann, den wir hier gesehen haben, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du mich wirklich liebst, warum lässt du dann alle diese Ungerechtigkeiten zu? Gott, wo bist du, wenn es weh tut? Das ist die Frage, an der wir oft fast verzweifeln. Wie kann ein liebender, allmächtiger Gott diesem Elend auf der Welt scheinbar tatenlos zusehen? Wie viele Menschen wandten sich von Gott ab, weil sie in unfassbares Leid hineingezogen wurden und keine greifbare Hilfe erfahren hatten? Gott, warum schweigst du? Wo bist du? Wann gedenkst du an mein Elend? Fassungslos stehen Eltern an den Gräben ihrer Kinder. In der Zeitung, ich glaube im Tagesanzeiger, wurde ein Inserat veröffentlicht von einer Familie, die vor 5 Jahren ihre Tochter verloren hatte. Sie hatten das noch immer nicht überwunden. Es heißt hier, liebste Andrea, ein einziger Augenblick hat alles verändert. Das Warum werden wir nie verstehen. Du kamst auf diese Welt und wurdest geliebt und liebtest die anderen. Dann vor 5 Jahren wurdest du bei einem Autounfall in Südafrika jäh aus deinem jungen Leben gerissen. Wir haben gelernt, ohne dich zu leben. Aber die große Trauer und die Leere bleibt. Nichts ist, wie es einmal war. Wie schrecklich, wenn Eltern an den Gräbern ihrer Kinder stehen müssen. Wunden werden aufgerissen, die niemals wirklich verheilen. Unerträglich scheint hier die scheinbare Abwesenheit Gottes. Das führte auch, solche Erlebnisse führten auch Menschen, die ganz an Gott gebunden waren in ihrem Leben, zu tiefem Aufschrei. Sogar in der Bibel finden wir diesen Aufschrei. In einem Psalm heißt es: Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Wach endlich auf, verstoße nicht mich nicht für immer. Warum weigerst du dich, uns anzusehen? Warum fragst du nicht danach, wie man uns quält und unterdrückt? Greif ein, hilf uns, mach uns frei. Steht in der Bibel. In dem Buch, das über Gott spricht. Wo bist du, Gott, wenn es weh tut? Gott leidet mit, wenn es weh tut. Es ist ihm überhaupt nicht egal, was in unserer Welt geschieht. Er schaut nicht blutrünstig vom Himmel herunter und sieht zu, wie wir uns gegenseitig kaputt machen. So wie wir manchmal Actionfilme ansehen und Menschen sich daran ergötzen, wie dort Leute abgeschlachtet werden. Oder bei Videospielen man sich freut über jeden, den man ermorden kann oder verletzen. Nein. Das macht Gott garantiert nicht. Er spielt nicht mit dieser Welt und mit uns Menschen. Gott ist voller Mitgefühl. Er freut sich nicht, wenn unsere Ehen kaputt gehen. Wenn Kinder missbraucht und misshandelt werden. Er vergisst auch nie, was Schlimmes und Schreckliches geschieht. Denn ob wir es glauben wollen oder nicht, Gott hat eine enorm große Liebe zu uns Menschen. Wie wichtig Gott das Mitleiden ist, wird uns durch die ganze Bibel vor Augen geführt. Im Alten Testament weist er die Menschen an und sagt: Wer dem Schwachen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, ehrt ihn. Mit anderen Worten, wer den Menschen Schaden und Leid zufügt, der trifft damit Gott selbst ins Herz. Es ist Gott nicht egal. Jesus selber litt mit. Er wurde traurig, als er zu Lazarus kam, der gestorben war, und er sah, wie die Menschen weinten. Da heißt es von Jesus, Jesus fing an zu weinen. Gott weint. Und im Namen Gottes fordert Paulus die Menschen auf, mit den Trauernden zu trauern. Nicht so einfach drüber hinweggehen und sagen, ja, siehst du, das kommt halt und nimm es nicht so tragisch, mit den Trauernden zu trauen. Gott nimmt am Leid und der Not von Menschen Anteil. Das ist eine wichtige Eigenschaft seiner Göttlichkeit. Niemand kann Gott wirklich vorwerfen, dass er sich der Not dieser Welt entzogen hat. Nein, im Gegenteil. Er gab sich in die Not dieser Welt hinein. Er erlitt selbst den größtmöglichen Schaden. Wir nehmen das einfach nicht so ernst. Jesus, der Sohn Gottes, kam in die Not dieser Welt hinein und erleidet die Brutalität und Lieblosigkeit von uns Menschen. Er wurde verspottet und verhöhnt. Auf ganz grauenhafte Art hatte man ihn hingerichtet. Sodass Jesus selbst am Kreuz aufschreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ganze Not und das Elend der Welt ist in diesem Moment, die ganze Sünde, auf ihm allein gelastet. Unbestritten ist der Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ist ein mitfühlender Gott. Aber Sie sagen mir jetzt natürlich, warum nur? Verhindert er dann in seiner Allmacht dieses Leid nicht? Dann würde er ja sein Mitgefühl weniger beanspruchen müssen. Das ist zunächst einmal ein Problem unserer Fragestellung. Wenn es uns nämlich gut geht, fragen wir Gott in den seltensten Fällen, und ich habe das selten gehört, warum, Gott, warum geht es mir so gut? Haben Sie diese Frage einmal gehört? Sie muss nicht so häufig, Gott, warum lässt du das zu? Aber wie schnell, wann hören wir diese Frage, wenn es uns gut geht und wir leben in einem Land, wo es vielen Menschen gut geht? Gott, warum geht es mir so gut? Das ist ja wunderbar, dass es mir so gut geht. Darum weiß ich, dass es dich gibt. Wie viel Mal in Ihrem Leben haben Sie das gehört? Und wie viel Mal haben Sie gehört, uns geht es gut, weil wir Schweizer leistungsfähig sind, weil wir die Ordnung lieben, uns geht es gut, weil wir uns angestrengt haben, uns geht es gut, weil wir intelligent sind oder was auch immer. Aber wer fragt schon, wenn es ihm gut geht, nach Gott? Von daher ist es auch nicht zwingend und sogar ein bisschen eigenartig, dass in notvoller Zeit plötzlich Gott den Kopf hinhalten muss. Gottes Existenz sofort angezweifelt wird. Wir könnten nämlich die Frage auch andersrum stellen. Wir könnten fragen, was ist denn mit uns Menschen und der Welt los? Die Medien zu ersticken scheint. Manche Menschen nehmen an, vor allem in unseren Breitengraden, dass der Sinn des Lebens allein darin besteht, ein angenehmes und bequemes Leben zu führen, sich satt zu essen, ein schönes Haus bauen, das Leben genießen, Geld, Sex und Wohlstand. Das reicht, mehr braucht man nicht. Aber wenn ein Drittel der Weltbevölkerung jede Nacht hungrig zu Bett geht, fällt es schwer daran zu glauben, dass die Welt nur dazu da ist, um uns zu vergnügen. Wenn junge und alte Menschen in ihrem Leben selbst ein Ende setzen, wenn Tausende von Menschen über die ganze Welt verteilt durch Terroranschläge sterben und schwerste Behinderungen davontragen, fällt es schwer daran zu glauben, dass der einzige Zweck unseres Lebens allein darin besteht, ein angenehmes Leben zu führen. Auch wenn wir diese Gedanken abschütteln und das Leben einfach zu genießen versuchen, ist das Leid damit noch nicht beseitigt. Es verfolgt uns. Und es erinnert uns daran, wie hohl und leer dieses Leben wäre, wenn danach nichts mehr käme, wenn das die einzige Welt, die einzige Wirklichkeit im Leben eines Menschen ist. Das Leid sollte uns anregen, über uns selbst nachzudenken und zu überlegen, ob es nicht doch noch eine andere und eine bessere Welt geben könnte. Eine Welt, in der der Mensch nicht alles zerstört. Die Not könnte uns mehr oder weniger laut darauf hinweisen, dass mit der gesamten Menschheit irgendetwas nicht in Ordnung ist. Irgendetwas stimmt hier nicht mit dieser Welt, die voller Kriege, Gewalt und menschlicher Tragödien ist. Was stimmt denn nicht? Wo liegt denn das Problem? Gott hat doch alles wunderbar geschaffen. Er betrachtete die Welt, als er sie schuf, und sagte, es ist alles sehr gut. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Sozusagen eine heile Welt. Es war die Welt, die wir heute gerne hätten. Das war die Welt, die Gott geschaffen hat. Die hätten wir heute alle gern. Was würden wir dafür geben, sie wieder zurückzubekommen? In der Schöpfung gab es aber einen Risikofaktor. Gott schuf den Menschen. Und er schuf ihn als sein Ebenbild. Er schuf einen Menschen, dem er eine ganz besondere Würde gegeben hat, nämlich sein Ebenbild zu sein. In der Bibel steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Ebenbild Gottes heißt, dass der Mensch dem Wesen Gottes sehr, sehr ähnlich ist. Das erkennt man zum Beispiel an den schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Kein anderes Lebewesen auf dieser Erde kann so vielfältig schöpferisch tätig sein. Noch nie hat eine Ameise ein anderes Haus gebaut oder ein Fahrrad, das schneller sich fortbewegen kann. Nur der Mensch hat diese schöpferische Fähigkeit mitbekommen. Das zeigt sein Abbild der Ebenbildlichkeit Gottes des Schöpfers. Was Menschen alles fertigbringen, ist ja erstaunlich. Ein anderer Hinweis auf die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott ist die Freiheit, der freie Wille des Menschen. Gott schuf ein Wesen, mit dem er eine echte Partnerschaft haben wollte. Echte Partnerschaft ist aber nur möglich, wenn beide Seiten freiwillig zusammen sind. Das ist immer so. Sie möchten keinen Partner, der mit ihnen zusammen sein muss. Das beleidigt sie. Denken sie immer, ja, der ist ja nur da, weil er muss. Der will mit mir gar nichts zu tun haben eigentlich. Gott wollte echte Partnerschaft. So musste es dem Menschen möglich sein, sich aus dieser Partnerschaft zu lösen. Er konnte in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer bleiben oder diese Gemeinschaft aufkündigen. Und leider geschah genau das Zweite. Das war die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Eine schlimmere hätte es nicht geben können. Diese Katastrophe wird ganz am Anfang der Bibel beschrieben. Die Schlange will Eva glauben machen, dass Gott ihnen das Beste vorenthält. Gott, so genau das Bild von Gott, dass der sitzt da und der will euch das Beste nicht geben. Aber die Schlange sagt, wenn du dich auflehnst gegen Gott, wenn du einfach das, was er gesagt hat, übertrittst, dann wirst du selber sein wie Gott. Das hat so diese Schlange der Eva eingeflößt. Und dann fand Eva das noch ganz toll. Ah, da gibt es noch mehr und da könnte ich noch mehr. Könnte ich sogar so werden wie Gott. Und so heißt es dann, die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken, obwohl es natürlich in diesem Paradies viele Bäume gehabt hat, mit vielen köstlichen Früchten, aber sie musste genau von dem essen. Und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Ebenso wie Gott. Das war die Emanzipation des Menschen. Der Mensch emanzipierte sich von Gott. Nun löste sich der Mensch ganz bewusst von seinem Schöpfer. Er wollte sein eigener Herr sein und über sich selbst bestimmen. Und das bestätigt Gott dann auch. Er sagt, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und alles Wissen steht ihm offen. Der Mensch hatte sich nun verselbstständigt und bestimmt nun über sich selbst. Er ist sein eigener Herr geworden. Ab dem Zeitpunkt wurde der Mensch sein eigener Gott und die Folgen davon sind fatal bis heute. Was Gott dem Menschen als Folge dieses Verhaltens ankündigte, traf nun ein. Der Mensch drehte den Spieß um. Jetzt übernahm er selbst die Herrschaft. Die neue Devise lautet gemäß dem Philosophen Feuerbach: Der Mensch schuf sich Gott zu seinem Bilde. Nun hat der Mensch alles umgedreht. Jetzt sagt er, wer Gott ist. Und was für ein Gott, das er will. Und am liebsten ist er es selber. Deshalb, wenn es ihm gut geht, geht es ihm wegen ihm gut, nicht wegen Gott. Oder man kann es auch mit Paulus sagen, wie er den Römern schreibt, das steht in der Bibel, die Menschen hielten sich für klug, sie sind dadurch zu Narren geworden, an der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtiere. Der Mensch, der sich nun selbst behauptet und auf Gott keine Rücksicht nimmt, verhält sich egozentrisch und somit zerstörerisch. Was gut und aufbauend ist, kann er immer auch zur Zerstörung benutzen. Ein Beispiel aus der Geschichte. Der schwedische Chemiker Alfred Nobel erfand 1867 das Dynamit. Mit diesem Sprengstoff wollte er den Berg- und Steinbrucharbeitern helfen, die mit bloßer eigener Körperkraft Kohle und Erz förderten. Welch eine segensreiche Erfindung. Doch, was hat der Mensch daraus gemacht? Bomben. Bomben! Um Menschen zu zerstören. Ich habe einmal in einem Journal gelesen, über das ist jetzt immer noch wieder ein Thema mit diesen, diesen Minen, diesen Menschenminen, wo Menschen drauf trampen und dann fliegen sie in die Luft. Und wissen Sie, welches offenbar die besten Minen sind? Nicht die, wo der Mensch gleich stirbt, sondern die, wo der Mensch so zerfetzt wird, dass er am Leben bleibt und laut schreit, diese Minen baut man ein. Hat da Gott jemals eine Mine eingebaut, noch auf die Idee gekommen, sie zu konstruieren? Es ist fast nicht möglich, dass man das macht. Schwarz auf weiß. Wenn jemand diese Minen einkauft, kauft er Minen ein, wo der Mensch nicht nur gerade tot ist, sondern wo er so zerfetzt wird, dass man ihm nicht mehr helfen kann, aber dass er noch winselt und schreit. Tja, das sind wir Menschen. Man kann auch die Hungersnöte als Beispiel nehmen. Theoretisch wäre es möglich, alle Hungersnöte in der Welt zu beseitigen. Aber man wirft die Lebensmittel lieber weg, damit der Welthandelspreis nicht zusammenbricht, als damit die hungernden Menschen zu speisen. Professor Wilder-Smith machte folgendes Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, jemand betrachtet den Kölner Dom im Jahr 1940. Ein wunderbares Bauwerk. Nach 5 Jahren kehrt er zurück. Die schweren Luftangriffe des Zweiten Weltkrieges haben aus dem prächtigen Bauwerk eine riesige Trümmerlandschaft gemacht. Allein die Trümmer stehen noch. Käme nun jemand auf die Idee, angesichts dieses Trümmerfelses an der Existenz und an den Fähigkeiten der Baumeister zu zweifeln? Niemand würde die Erbauer beschuldigen, eine Ruine konstruiert zu haben. Gott hat eine perfekte Welt geschaffen. Und wir haben es geschaffen, sie in Trümmer zu legen. Der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs beschäftigt sich damit, und das ist sein Lebenswerk, den reichen Leuten und Regierungen vorzurechnen, dass die Probleme in der Welt mit verhältnismäßig geringem Aufwand zu beseitigen wären. In einem Interview zieht er eine erstaunliche Schlussfolgerung. Wir haben, sagt er, die intellektuelle Fähigkeit, mit modernen Technologien und Wissenschaften die Probleme dieser Welt zu lösen. Das ist die große Tragödie, Ironie und das Lächerliche an unserem Dilemma. Egal, ob es um die Behandlung von AIDS, TB oder Malaria Patienten geht, um die Versorgung mit Trinkwasser oder die Rettung des Regenwalds. Wenn man all die Kosten berechnet, und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt, stellt man fest, dass die Lösung all dieser Probleme weniger als 1% der Wirtschaftskraft der Industrieländer beträgt. Es ist vollkommen grotesk. Dieser Mann reist in der ganzen Welt herum, um das den Menschen zu sagen, die Macht und Geld haben. 1%! Und wir hätten eine andere Welt. Es würde also in unserer Hand liegen, die Probleme zu beseitigen. Warum tun wir es nicht? Warum schaffen wir es nicht? Warum ziehen wir dann Gott zur Verantwortung? Und ein weiteres großes Problem, das wir uns mit dem Sündenfall eingehandelt haben: Wir müssen sterben. Das hat Gott gesagt. Ihr werdet sterben, wenn ihr das tut. Wir müssen sterben. Und mit dem Tod verbunden ist gleichzeitig Krankheit und Schmerz. Jeder von uns wird sterben. Und jeder von uns, wenn er nicht durch einen Unfall stirbt, wird er irgendwann einmal durch eine Krankheit sterben. Man stirbt nicht einfach, weil man nichts hat. Weil unser Körper dem Tod verfallen ist, werden wir krank und manchmal sehr krank, die einen früher, die anderen später. Das ist ganz unabhängig, ob ein Mensch an Gott glaubt und ihm vertraut oder nicht. Alle bleiben in dieser Welt anfällig auf Krankheiten. Krankheiten, die zuweilen schlimme Folgen haben. Ich könnte morgen eine Diagnose einer ganz schlimmen Krankheit bekommen, auch wenn ich heute da predige und alle denken, das ist ein frommer Mann hier vorne. Ich bin ein Mensch. Ich lebe in dieser Welt. In einer von der Sünde verfallenen Welt. Nochmals auf diesen Mann zurückzukommen, der seine Frau und seine Kinder, sein Kind verlor. Wenn die Frau auf dem Weg zur Schule von einem Motorrad erfasst wird und das Kind dabei ums Leben kommt, ist das absolut schrecklich. Aber es ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Wer sich auf die Straße begibt, setzt sich den Gefahren aus. Es ist so. Kann es leider nicht ändern. Wenn die Ärzte bei der Operation einen Fehler machen und die Frau deswegen stirbt, ist das unfassbar und quälend. Aber das ist ebenso die Wirklichkeit unseres Lebens. Den Menschen selbst, die besten Ärzte, machen Fehler. Selbst den besten Piloten kann ein Fehler unterlaufen, dass ihr Flugzeug abstürzt. Aber Gott selbst hat sich trotzdem, dass sich der Mensch abgewendet hat, in diese Wirklichkeit hineingegeben. Er selbst leidet und litt. In besonderer Weise durch seinen Sohn mit und für uns. Und stärker könnte uns das Gott gar nicht zeigen. Im Johannesevangelium steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das hat Gott getan. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Er hat zugesehen, wie sein Sohn verspottet und in ganz furchtbarer Weise die schrecklichste Todesart im Römischen Reich hingerichtet wurde. Gott stieg selber in die Not hinein und hat uns seine Liebe durch sein eigenes Opfer bewiesen. C.S. Lewis, ein sehr gebildeter Mann, der sehr viel Leid erleben musste, sieht im Schmerz sogar eine Chance für uns Menschen. damit wir uns mit den wesentlichen Fragen des Lebens beschäftigen. Er bezeichnet den Schmerz sogar als eine Art Sprachrohr, eine Art Megafon. Er schrieb, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind ein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Wer sich aufwecken lassen möchte, nochmals mit dieser Frage auch intensiver beschäftigen, haben wir ein Buch, das wir Ihnen gerne empfehlen zu lesen auf dem Büchertisch. Ganz günstiges und kleines, schnell gelesen, aber sehr eindrücklich von, vielleicht kennen Sie ihn, ZDF, den Moderator und Journalist Peter Hane, hat dieses Büchlein geschrieben, Leid, warum lässt Gott das zu? Sie können das gerne nachher am Büchertisch kaufen. Also, wo war Gott, als es weh tat? Gott war dir ganz nahe. Er selbst kennt deinen Schmerz. Er wird dich durch alles hindurch begleiten. Gott ist wirklich präsent in unserer Welt. Und interessant ist, dass Menschen, die in Not sind und Schmerz und Leid, vom Schmerz und Leid gezeichnet sind, oft zu ganz verblüffenden Äußerungen kommen. Im Psalm finden wir das Gebet eines solchen Menschen und er sagt, und dennoch, beim Schrecklichsten, was mir zugestoßen ist, dennoch gehöre ich zu dir, Gott. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich, du bleibst mir für immer. Ich weiß, das kann man nicht wirklich erklären. Das ist die Wirklichkeit des lebendigen Gottes im Leben von Menschen. Als Menschen erleiden wir Schicksale, manchmal ganz schlimme. Das gehört zu unserer Welt. Das ist die Folge von der Ablehnung des Schöpfers. Wenn mich ein Schicksal trifft, dann kann man nicht einfach sagen, es ist die Strafe Gottes. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Es ist nicht einfach die Strafe Gottes. Es ist die Wirklichkeit unserer Welt. Eines Tages berichteten Leute Jesus über Menschen, die von Pilatus am Altar abgeschlachtet worden sind. Sie waren erschüttert über das. Ein schrecklicher Tod in den Augen dieser Menschen. Und sie haben das Jesus in der Weise geschildert, wie man damals dachte, die müssen besonders schlimm, etwas besonders Schlimmes getan haben. Die müssen besonders schlimme Sünder sein, sonst hätten sie nicht so einen Tod erlitten. Aber Jesus antwortet einmal mehr ganz anders, als wir das immer erwarten. Er sagt, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als ihr? Und als alle übrigen? Das hatten sie tatsächlich gemeint. Weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschah? Nein! Sage ich euch, sie waren nicht schlimmer. Das haben wir manchmal nur gern. Wir machen manchmal gern die anderen etwas schlimmer. Nein, sie sind nicht schlimmer, sagt Jesus. Und er blieb nicht bei dieser Erklärung stehen. Er gebrauchte diese Tragödie, um auf die ewig gültige Wahrheit hinzuweisen, die für jeden von Bedeutung ist. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle so genauso umkommen. Ihr könnt lang mit den Fingern auf die zeigen, denen es schlechter geht und meinen, ihr seid besser. Ihr seid nicht besser. Ihr müsst umkehren. Er deutet an, dass die Zuschauer einer Katastrophe genauso viel daraus lernen müssen wie die Opfer selbst. Eine Tragödie soll uns ins Bewusstsein bringen, dass wir die nächsten Opfer eines einstürzenden Gebäudes oder eines politischen Terroraktes sein könnten. Katastrophen vereinigen darum Opfer und Zuschauer, indem sie zur Umkehr aufrufen uns an die Vergänglichkeit und die Kürze unseres Lebens erinnern. Und vielleicht statt Gott die Verantwortung für alles abzugeben, die wir eigentlich selber tragen, wäre es doch besser, einzuhalten und darüber nachzudenken, was das Problem eigentlich ist in unserer Welt. Wir können auch da verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen Kurs besuchen, aufatmen und das Leben neu beginnen. Das ist ein Kurs mit 8 Teilen, wo wir die zentralen Fragen des christlichen Glaubens erklären. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was meint die Bibel mit Sünde? Wie ist das mit dem Heiligen Geist zu verstehen? Was ist der Mensch? Wer ist der Mensch eigentlich? Da sind Sie herzlich willkommen. Sie haben beim Eingang schon diese Einladung bekommen. Sie können einen Kurs G machen. Das ist für Leute, die sagen, nee, ich möchte nicht so in einer Gruppe. Ich möchte vielleicht mit jemandem zusammen im persönlichen Gespräch. Das ist mir hilfreicher. Da haben wir diesen Kurs, den wir gerne mit Ihnen machen. Und Sie können auch, wenn Sie möchten, nochmals diese Botschaft dann hören. Sie können die Kassette auch am Büchertisch kaufen. Was uns Schlimmes in dieser Welt begegnen kann, es kann nie, wirklich nie so schlimm sein, wie die Situation, wenn wir sterben und mit Gott nicht im Reinen sind. Nie. Nichts in dieser Welt, keine Not, kein Elend kann so schlimm sein, wie wenn wir sterben, ohne mit Gott im Reinen zu sein. Das weiß Gott. Und deshalb sandte er seinen Sohn in die Welt. Und er ließ ihn sterben für uns. Das ist die Liebe Gottes. Hier wird sie greifbar und fassbar. Schon im Alten Testament wird auf diese Handlung Gottes hingewiesen, dass Jesus stirbt für uns. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, Jesus. Und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Ja bitte, was sollte Gott noch mehr tun, als für uns seinen Sohn zu opfern? Wie sollte er unser Leiden noch besser verstehen, als selbst in dieses Leid hineinzukommen? In die Wirklichkeit dieser gefallenen, orientierungslosen Welt. Und wer nun Gott antwortet, der wird gerettet in alle Ewigkeit. Ihm wird Gott dann selbst die Tränen und die Schmerzen, Tränen abwischen und die Schmerzen abnehmen. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Es wird der Tag kommen, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Genau dahin will dich Gott bringen, an diesen Ort. Das ist die Liebe Gottes. Dass das geschieht in dieser neuen Welt, von der die Bibel spricht. Und die wirklich kommen wird. Der Mann fragte hier auf der Bühne, Gott, wo warst du, als es weh tat? Gott war bei ihm. Er würde ihm gerne helfen, einfach anders. Anders, als er es von ihm erwartet hat. Denn dieser Mann lebt in dieser Welt. Wie wir alle auch. Aber Gott wird helfen so, dass er schlussendlich einen großen Gewinn machen wird, wenn er sich von Gott helfen lässt. Als Jesus am Kreuz starb, blieb er nicht bei seinem Aufschrei stehen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wandte sich ganz und gar dem Vater zu, sagte, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist der einzige Weg, wo wir Menschen mit unserer Not zur Ruhe kommen. Nicht in der Anklage des Schöpfers, sondern in der Hinwendung zum Schöpfer. In deine Hände lege ich mein ganzes Leben. Meine ganze Not bringe ich dir. Denn du bist Schöpfer des Himmels und der Erde. Und du wirst eine neue Erde machen. Vielleicht sind einige unter uns, die ganz tiefe, große Nöte durchleiden. Viele Zweifel haben, die sich erkennen in diesem Mann hier auf der Bühne, der fast nicht mehr leben konnte. Keine Hoffnung mehr da ist. Ich kann Ihnen die Frage intellektuell nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur eins garantieren. Gott ist ein lebendiger und liebender Gott und jeder Mensch, der zu ihm gekommen ist, wurde getröstet. Seine Wirklichkeit, die man nicht erklären kann, genauso wenig wie ich erklären kann, dass ich meine Frau liebe, ich kann sagen, das und das und das gefällt mir an meiner Frau, aber dass ich genau sie liebe, und das sind drei Schwestern gewesen, ich habe immer gewusst, die ist es und keine andere, kann ich nicht erklären. Aber ich kann Ihnen eins garantieren, Gott tröstet sie. Und wenn sie zu ihm kommen und ihr Leben ihm anvertrauen, wird ihr Leben völlig verändert. Und sie können dann sagen, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Vielleicht möchte gern noch jemand darüber sprechen, möchte vielleicht auch beten. Oder als ich mit ihm bete, da ich setze mich nachher da vorne hin, bleib dann sitzen, wenn es fertig ist. Und wenn jemand möchte, darf er sich gerne wir zur Seite setzen und können wir vielleicht etwas austauschen und wenn das gewünscht wird, auch kann ich noch mit Ihnen oder auch für Sie beten. Gott ist da. Gott ist der Tröster und bleibt der Tröster. Gott ist mit in diese Not hineingekommen, hat sich selber quälen lassen. Und ich denke, dass Gott viel mehr weint über die Katastrophen unserer Welt, als wir meinen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, eine Frage, die uns immer wieder hochkommen will. Wenn es uns schlecht geht, dann wollen wir so gerne dich zur Verantwortung ziehen. Das scheint so einfach und klar zu sein. Aber unsere Welt ist nicht so einfach. Wir sind nicht so einfach. Und wir machen so viel kaputt auf dieser Welt. Herr, und ich danke dir, dass du trotzdem diese Welt nicht losgelassen hast. Du hättest dir ja den Rücken zuwenden können, aber du hast es nicht getan. Du bist in diese Welt hineingekommen, in diese Not, in dieses Leid und hast für uns einen Weg geschaffen, der Trost schenkt, der uns Geborgenheit und Orientierung gibt. Deine Wirklichkeit ist präsent in unserer Welt. Du bist der lebendige und liebende Gott. Und ich wünsche mir, dass noch viele, viele Menschen das erkennen und lernen, die Fragen richtig zu stellen und sich dir hinzugeben und zu erfahren, in aller Not und durch alle Not hindurch bist du der lebendige und gnädige und barmherzige und heilige Gott. Amen.